Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Friedrich und heute mache ich wieder eine Solo-Folge. Und ich habe mir ein Thema mitgebracht, das ist, naja, eigentlich das Thema schlechthin, wenn es um Mittelalter geht. Es geht um die komplette Entwicklungsgeschichte der Ritterrüstung. Vom einfachen Kettenhemd bis zum Vollharnisch. Und wenn man Ritterrüstung sagt, dann denken die meisten sofort an diesen glänzenden Plattenpanzer aus den Filmen. Aber die Geschichte dahinter, die ist viel älter und viel spannender, als man erstmal vermuten würde. Rüstungskonzepte gab es ja schon lange vor dem Mittelalter. Die antiken Griechen zum Beispiel. Die Hopliten, also die schwere Infanterie der griechischen Stadtstaaten, die trugen bereits Bronzerüstungen. Sogenannter Glockenpanzer aus gehämmerter Bronze. Dazu Helm, Beinschienen, der große Rundschild. Die komplette Ausrüstung wog so zwischen 20 und 30 Kilogramm. Und jetzt kommt's. Allein der Schild brachte schon 7 bis 10 Kilo auf die Waage. Der war schwerer als der ganze Brustpanzer. Und das Verrückte ist, das mussten die Männer komplett selbst finanzieren. Weil das waren Bürgersoldaten. Die Römer haben das dann nochmal auf ein anderes Level gehoben. Die hatten mit der Lorica Segmentata einen Segmentpanzer aus Eisenplatten, die mit Lederriemen und Haken verbunden waren. Für die damalige Zeit ein ziemlich ausgeklügeltes System. Interessanterweise wurde die Segmentata schon im 3. Jahrhundert aufgegeben, also noch während des Römischen Reichs. Das Kettenhemd dagegen blieb weiter in Gebrauch. Auch wenn nach dem Reichsuntergang einige Produktionstechniken verloren gingen. Und das Kettenhemd war ja keine neue Erfindung, das gab es schon bei den Kelten und Römern. Aber im Frühmittelalter hat es dann die Rüstungsentwicklung absolut dominiert.
Die Grundidee ist eigentlich simpel. Tausende kleine Metallringe, die ineinander verflochten werden. Im sogenannten 4-in-1-Muster. Also jeder Ring durch 4 andere gezogen. Klingt einfach, oder? Ist es aber nicht. Für ein einziges Kettenhemd brauchte man zwischen 20.000 und 45.000 Ringe, je nach Größe und Länge. Und die wurden einzeln aus Draht gewickelt, abgetrennt, zusammengesetzt und dann vernietet. Da saß ein Handwerker locker mehrere Monate dran. Moderne Rekonstruktionsversuche schätzen so rund 750 bis 1000 Arbeitsstunden für ein langärmeliges, vernietetes Hemd. Das sind etwa 30.000 einzelne Ringe. Potenziell ein halbes Jahr Vollzeitarbeit für einen einzelnen Handwerker. In mittelalterlichen Werkstätten mit Teamarbeit ging das allerdings deutlich schneller. Da sprechen wir von 1 bis 2 Wochen. Und genau deswegen waren Kettenhemden so wahnsinnig wertvoll. Die wurden vererbt, als Kriegsbeute genommen. Die hatten einen enormen materiellen Wert. Trotzdem waren sie in ganz Europa verbreitet. Von den Wikingern im Norden bis zu den Normannen im Westen. Und das lag an den praktischen Vorteilen. So ein frühmittelalterliches Kettenhemd wog zwischen 10 und 15 Kilogramm. Und dieses Gewicht verteilt sich ja über den ganzen Oberkörper. Das Kettengeflecht ist flexibel. Du kannst dich darin bewegen, du kannst reiten, du kannst kämpfen. Gegen Schwerthiebe und Schnitte bietet es wirklich guten Schutz. Was man aber auch sagen muss, gegen stumpfe Gewalt, also Wuchtwaffen wie Keulen oder Hämmer, war das Kettenhemd allein nicht besonders effektiv. Deswegen trug man darunter in der Regel einen Gambeson. Also ein dickes, gepolstertes Unterkleid, das die Aufprallenergie abfedert. Ohne den Gambeson hätte man trotz Kettenhemd ordentlich blaue Flecken kassiert. Oder Schlimmeres.
Der Gambeson war quasi die unbesungene Heldin der mittelalterlichen Rüstung. Und ja, ich sag bewusst Heldin, weil viele Fußsoldaten trugen sogar nur den Gambeson ohne Kettenhemd darüber. Und der allein bot schon einen erstaunlich guten Basisschutz. Merkt euch den Gambeson, der kommt später nochmal. Dann gab es als Alternative zum Kettenhemd noch den Schuppenpanzer. Der funktionierte ganz anders. Da wurden kleine Metallplättchen, so wenige Zentimeter groß, überlappend auf eine Unterlage aus Leder oder festem Stoff genäht oder genietet. Wie Fischschuppen angeordnet. Die Plättchen bilden eine dickere, härtere Schicht, kann also durchaus Vorteile gegenüber Kette bieten. Wissenschaftlich getestet ist das aber nie worden und der Nachteil war, dass er deutlich steifer war und weniger Bewegungsfreiheit bot als ein Kettenhemd. Was spannend ist, der Schuppenpanzer war regional sehr unterschiedlich verbreitet. In Nordeuropa, also bei Wikingern und Normannen, praktisch keine gesicherten archäologischen Funde. Die sogenannten Birka-Lamellenplatten sind tatsächlich moderne Rekonstruktionen. Die Nordeuropäer setzten fast ausschließlich auf Kettenhemden. Der Schuppenpanzer war eher in Regionen verbreitet, die stärker von byzantinischen Traditionen beeinflusst waren. Bei den Rus und Varägern tauchte er erst ab dem 11. Jahrhundert auf, als byzantinischer Import. Und das zeigt einen wichtigen Punkt. Die Rüstungsentwicklung verlief nicht überall gleich. Es gab kein einheitliches europäisches Standardmodell. Wikinger im Norden, Franken im Westen, byzantinisch beeinflusste Kämpfer im Süden, alle trugen unterschiedliche Kombinationen. Aber das Kettenhemd? Das war sozusagen der gemeinsame Nenner. Im 11. und 12. Jahrhundert, also im Hochmittelalter, war dann die klassische Kombination Kettenhemd, dazu ein Nasalhelm, das ist dieser konische Eisenhelm mit einem festen Nasenschutz, der Schläge von der Stirn ablenkt, und ein großer Schild. Das war die Standardausrüstung, die man auch vom Teppich von Bayeux kennt. Und der Nasalhelm war wirklich clever konstruiert. Die spitz zulaufende Form sorgt dafür, dass Hiebe von oben abgleiten, statt frontal aufzuschlagen. Kombiniert mit einer Kettenhaube, die unter dem Helm den ganzen Hals- und Nackenbereich schützt, hatte man für die damalige Zeit einen ziemlich soliden Rundumschutz. Was mich immer wieder fasziniert, ist diese Langlebigkeit des Kettenhemds als Konzept. Das wurde jahrhundertelang getragen und weiterentwickelt. Vom Frühmittelalter bis weit ins Spätmittelalter hinein. Und selbst als die Plattenrüstungen aufkamen, verschwand es nicht. Es wurde darunter getragen, um die Lücken zwischen den Platten zu füllen. Aber dazu kommen wir noch. Denn irgendwann reichte das Kettenhemd allein nicht mehr aus. Und das hat einen ganz konkreten Grund. Die Waffen wurden durchschlagkräftiger. Und vor allem die Armbrust verbreitete sich. Und damit beginnt der spannende Übergang zur Plattenrüstung. Das 13. Jahrhundert war ein absoluter Wendepunkt. Die Armbrust war eine völlig andere Bedrohung als ein Schwerthieb. Stärkere Modelle konnten ein Kettenhemd auf mittlere Distanz durchaus durchschlagen. Je nach Bolzentyp und Polsterung. Und wisst ihr, wie gefährlich die Kirche die Armbrust fand? Papst Innozenz II. Hat sie 1139 verboten. Zumindest im Kampf zwischen Christen. Der Klerus sah den gesamten Ritterstand gefährdet, weil plötzlich konnte ein einfacher Infanterist mit wenig Training einen gepanzerten Reiter vom Pferd holen. Das war ein Paradigmenwechsel. Und da lag das Problem. Die Kettenrüstung, so gut sie gegen Schwerthiebe war, konnte diesen konzentrierten Aufprall eines Armbrustbolzens nicht abfangen. Das war ein kleines, schweres Geschoss mit enormer Energie auf einer winzigen Fläche. Die Ringe wurden einfach auseinandergedrückt oder durchschlagen. Also musste etwas Neues her. Und die Lösung kam nicht als plötzliche Erfindung, sondern Stück für Stück. Erst wurden einzelne Metallplatten an den besonders gefährdeten Stellen über dem Kettenhemd getragen. Die frühesten Kniekacheln, also Knieschützer aus Metall, sieht man schon in der Maciejowski-Bibel um 1250. Die Mäuse, also Ellbogenplatten, dann kurz darauf, etwa ab 1260. Das war ein ganz gradueller Prozess. Und dieser Prozess verlief nicht überall gleichzeitig. In Norditalien war man oft ein, zwei Generationen weiter als in Skandinavien oder auf den britischen Inseln. Handwerkstraditionen, wirtschaftliche Faktoren, technologische Spezialisierung. Die Zentren wie Mailand hatten einfach die Ressourcen und das Know-how. während man im Norden teilweise länger am Kettenhemd festhielt. Und gleichzeitig war das auch die Geschichte eines Wettrüstens. Jede Verbesserung der Rüstung hat eine neue Waffe hervorgebracht. Und jede neue Waffe hat eine bessere Rüstung erzwungen. Ständiger Kreislauf. Kennen wir ja schon vom Schaller. Wer die Folge gehört hat, weiß Bescheid. Die großen Handwerkszentren waren entscheidend für diese Entwicklung. Mailand, Augsburg, Nürnberg. Das waren die großen drei. Und jedes Zentrum hatte seinen eigenen Stil. Mailänder Rüstungen? Bekannt für elegante, runde Formen und einen leicht asymmetrischen Aufbau. Die Missaglia-Familie in Mailand war eine der berühmtesten Plattner-Dynastien überhaupt. Deutsche Werkstätten in Augsburg und Nürnberg dagegen bauten generell kantiger und funktionaler. Wobei der gotische Harnisch aus dem 15. Jahrhundert war da eine Ausnahme. Der hatte diese schlanke, elegante Silhouette mit spitzen Formen. Also die Deutschen konnten auch schön, wenn sie wollten.
Und die Ausbildung zum Plattner dauerte gut 10 Jahre. Lehrzeit plus Gesellenjahre bis zur Meisterschaft. Kein Wunder, anatomische Plattenrüstungen erforderten halt höchste Präzision. Die waren in Zünften organisiert, die sowohl Qualitätsstandards als auch Innovation vorantrieben. Ganze Stadtviertel waren auf die Rüstungsproduktion spezialisiert. Der entscheidende Durchbruch, der diese ganze Plattenrüstungsentwicklung erst möglich gemacht hat, war die Metallurgie. Die Schmiede lernten, Stahl durch sogenannte Einsatzhärtung zu behandeln. Da wurde eine Eisenplatte in einer kohlenstoffreichen Umgebung erhitzt, mit Knochenasche oder Holzkohle, bei so 800 bis 900 Grad und dann abgeschreckt. Und das Ergebnis? Eine harte, verschleißfeste Außenschicht, während der Kern der Platte flexibel blieb. Das war der Clou. Die Platte konnte Schläge aushalten, ohne zu brechen. Eine komplette Durchhärtung wäre zwar möglich gewesen, aber nicht praktikabel. Der Stahl wäre zu spröde geworden. Und genau das hat dann im 14. Jahrhundert den systematischen Übergang ermöglicht. Immer mehr Körperteile wurden durch Platten geschützt. Erst die Brust, dann die Schienbeine, Arme, Schultern. Gegen Ende des Jahrhunderts waren vollständige Bein- und Armschienen schon der Standard. Und die Helme. Der alte Topfhelm, der zwar solide schützte, aber die Sicht massiv einschränkte, wurde in Feld durch die Beckenhaube verdrängt, das Bassinet. Später dann Schaller und Armee. Bessere Belüftung, bessere Sicht, Visier hochklappbar. Im Turnier blieb der Topfhelm aber noch länger in Gebrauch. Im Kampfgetümmel war das aber ein riesiger Unterschied. Und dann kam das 15. Jahrhundert, das goldene Zeitalter. Der Vollharnisch erreichte seinen absoluten Höhepunkt. Wir reden von einer Rüstung aus präzise gefertigten, ineinandergreifenden Metallplatten, die den gesamten Körper bedeckten.
Jedes einzelne Teil individuell auf den Körper des Trägers angepasst. Mit Scharnieren und Gelenken, die eine erstaunliche Bewegungsfreiheit ermöglichten. Das war wirklich Ingenieurskunst auf höchstem Niveau. Jede Platte musste nicht nur schützen, sondern auch so geformt sein, dass Schläge abgeleitet werden, statt frontal aufzutreffen. Diese gewölbten Brustplatten mit dem Mittelgrat, die haben Schwerthiebe regelrecht abgleiten lassen. Und die Gelenkmechanismen an Ellbogen und Knien erlaubten fast natürliche Bewegung. Aber dazu kommen wir noch im Detail. Im 16. Jahrhundert begann dann der Niedergang. Die Feuerwaffen verbreiteten sich auf den Schlachtfeldern Europas und gegen eine Bleikugel half irgendwann auch die beste Plattenrüstung nicht mehr. Die Rüstungen wurden leichter, bedeckten weniger Körperteile. Der sogenannte Dreiviertelharnisch wurde üblich. Oberkörperschutz ja, aber Beine und teilweise Arme blieben ungeschützt. Bei Turnieren und Zeremonien wurde weiter Rüstung getragen, aber auf dem Schlachtfeld verlor sie zunehmend ihre Daseinsberechtigung. Was bleibt, ist die Faszination für diese handwerkliche Meisterleistung. Hunderte Arbeitsstunden, individuell angepasst, gehärtet, poliert, verziert. Nicht nur Schutz, sondern auch Ausdruck von Identität und Können.
Und jetzt schauen wir uns mal im Detail an, wie so ein Vollharnisch eigentlich aufgebaut war, welche Teile es gab und was jedes einzelne Element geleistet hat. Weil, wenn man vor so einer Rüstung im Museum steht, sieht man ja meistens nur dieses glänzende Gesamtbild. Aber wenn man genauer hinschaut, das ist ein System aus Dutzenden Einzelteilen, die alle perfekt zusammenspielen müssen. Das faszinierendste Einzelteil ist mit Sicherheit der Helm. Der hat die komplexeste Entwicklung durchgemacht und war gleichzeitig das wichtigste Rüstungsstück überhaupt. Weil er den Kopf schützt, also den verwundbarsten Bereich. Die frühen Topfhelme waren im Grunde zylindrische Metallgefäße, die über den ganzen Kopf gestülpt wurden. Guter Schutz, klar. Aber die Sicht war durch schmale Sehschlitze massiv eingeschränkt. Und die Belüftung? Katastrophal. Dann kam Mitte des 14. Jahrhunderts die Hundskugel. Und der Name kommt tatsächlich daher, dass das Visier wie eine Hundeschnauze aussah. Lang und spitz nach vorne gezogen. Aber das war nicht nur optisch auffällig, das war funktional durchdacht. Die spitze Form lenkt Schwerthiebe und Stiche ab. Und das weit vorstehende Visier schaffte einen Luftraum vor dem Gesicht, der die Atmung deutlich erleichterte. Und das Beste? Man konnte das Visier hochklappen, ohne den ganzen Helm abzunehmen. Beim Topfhelm unmöglich. Die Hundskugel hatte außerdem ein Aventail am unteren Rand, also ein Kettengeflecht, das Hals und Nacken schützte. Ab ungefähr 1420 wurde sie dann vom Armett und der Schaller abgelöst, die noch bessere Sicht und Belüftung boten. Wenn man dann vom Kopf nach unten geht, das Herzstück der Rüstung, der Brustpanzer mit dem Rückenschutz. Das vordere Bruststück war gewölbt und hatte oft einen Mittelgrat oder eine Rippe, die von oben nach unten lief. Der gleiche Effekt wie die spitze Helmform. Schläge und Stiche ablenken statt direkt auffangen. Dazu kamen Seitenplatten, die Vorder- und Rückenteil verbanden. Schulterstücke, die beweglich montiert waren. Und darunter der Bauchschutz aus einer oder mehreren überlappenden Platten. Das klingt erstmal starr, war es aber nicht. Diese Teile waren so miteinander verbunden, dass man sich drehen, bücken und den Oberkörper bewegen konnte. Dann die Extremitäten. Die Armschienen bestanden aus Oberarmschutz, Ellbogenkacheln und Unterarmschienen. Bei den Beinen die Kniebuckel, das waren diese speziell geformten Schutzelemente für die Knie, die eine erstaunliche Beweglichkeit zuließen. Die funktionierten wie ein mechanisches Gelenk. Überlappende Lamellen, die sich beim Beugen ineinander schoben. Dazu Oberschenkelschienen, Unterschenkelschienen. Und an den Füßen die Sabatons, also gepanzerte Schuhe aus mehreren überlappenden Platten. Aber was mich persönlich am meisten fasziniert? Die Panzerhandschuhe. Die waren eine der anspruchsvollsten Herausforderungen für die Rüstungsschmiede überhaupt. Bei einem hochwertigen, gefingerten Panzerhandschuh des 15. Jahrhunderts, da reden wir von über 50 beweglichen Einzelteilen. Pro Hand. 50 bewegliche Teile. Pro Hand. Der Zeigefinger allein konnte schon 15 solcher kleinen Platten haben, der Ringfinger sogar 16. Stellt euch mal vor, was das für eine Präzisionsarbeit war. Und trotzdem konnte man damit ein Schwert greifen und führen. Das war ja der ganze Sinn. Es gab übrigens zwei Grundtypen. Die gefingerten Handschuhe mit einzelnen Fingerplatten für maximale Beweglichkeit und die sogenannten Hänzen, also Panzerfäustlinge. Da waren die Finger nicht einzeln geschützt. Einfacher zu fertigen, guter Schutz am Handrücken, aber halt weniger Feinmotorik. Was bei der ganzen Aufzählung leicht untergeht, sind die Zwischenelemente, die das System erst komplett machen. Die Halsberge zum Beispiel, ein Kragen aus Metallplatten, der den empfindlichen Hals schützte. Die Achselstücke, die den Übergang zwischen Schulter und Arm abdeckten, also eine der verwundbarsten Stellen. Und dann die Schößchen, überlappende Platten, die den Hüftbereich und Unterleib sicherten. Und überall da, wo zwischen den Plattenteilen noch Lücken waren, da wurde Kettengeflecht eingesetzt. An den Achselhöhlen, am Schritt, an den Innenseiten der Arme,
Und damit schließt sich der Kreis. Das Kettenhemd verschwand nie komplett. Es wurde zum Lückenfüller in der Plattenrüstung.
Was man auch nicht vergessen darf, ist der Waffenrock. Das war ein Übergewand, das über der Rüstung getragen wurde. Und der hatte gleich mehrere Funktionen. Einerseits schützte er die Metallplatten vor direkter Sonneneinstrahlung. Stahl, der stundenlang in der Sonne steht, der wird so heiß, dass es unerträglich wird. Der Stoff hielt das ab. Und die zweite Funktion, heraldische Identifikation. Ab dem 13. Jahrhundert trugen Ritter ihre Wappen und Familienfarben auf dem Waffenrock. Auf dem Schlachtfeld, wo alle in Rüstung steckten und die Helme das Gesicht verdeckten, das war die einzige Möglichkeit, Freund von Feind zu unterscheiden. Aus Leinen oder Wolle gefertigt, oft knielang mit Schlitzen zum Reiten. Und kunstvoll bemalt oder bestickt. Und unter all dem Metall, als Basis von allem, unser alter Freund der Gambeson. Hatte ich ja vorhin schon angekündigt. Diese gepolsterte Unterkleidung aus mehreren Lagen Leinen oder Wolle war absolut unverzichtbar. Ohne Gambeson wäre eine Plattenrüstung schlichtweg nicht tragbar gewesen. Der verteilte das Gewicht gleichmäßig, verhinderte, dass das Metall auf der Haut scheuerte und absorbierte zusätzlich die Aufprallenergie von Schlägen. Wenn man sich das alles zusammen vorstellt, bei einem kompletten Harnisch reden wir von 15 bis 25 Hauptkomponenten. Und zählt man jede einzelne Platte, jedes Scharnier, jede Schnalle und Niete mit, dann kommt man locker auf über 200 Teile. Jedes davon individuell angepasst, jedes mit einer spezifischen Schutzfunktion. Und alles musste zusammenpassen. Das war wirklich ein Meisterwerk der mittelalterlichen Ingenieurskunst. Und diese ganze Komplexität hatte natürlich Auswirkungen. Auf die Kampftaktiken, auf die Kosten, auf die gesellschaftliche Rolle des Ritters. Wer sich so eine Rüstung leisten konnte, der gehörte automatisch zu einer Elite. Aber jetzt wird es richtig spannend. Weil dieses Meisterwerk der Schmiedekunst musste sich ja auch im echten Einsatz bewähren. Und das führte zu völlig neuen Taktiken und einem rasanten Wettrüsten.
Der Ausgangspunkt war die schwere Kavallerie. Ein Trupp voll gepanzerter Ritter zu Pferd, das war die schlagkräftigste Einheit auf dem mittelalterlichen Schlachtfeld. Die Idee war simpel, aber brutal. Du reitest in geschlossener Formation mit eingelegter Lanze auf die feindliche Linie zu. Und der reine Aufprall von Mensch, Pferd und Stahl durchbricht die gegnerische Stellung. Und das funktionierte, weil die Panzerung den Reitern erlaubte, durch Pfeilhagel hindurchzureiten und Nahkampf zu überleben, der für ungeschützte Kämpfer tödlich gewesen wäre. Aber genau dieser Vorteil hat eine Gegenreaktion ausgelöst. Die Kettenrüstung hatte ihre Grenzen gegen konzentrierte Durchschlagskraft. Als die Plattenrüstung dieses Problem löste, mussten die Waffenschmiede nachziehen. Die Rüstung wird besser, also braucht man stärkere Waffen. Die Waffen werden stärker, also muss die Rüstung wieder nachziehen. Dieses faszinierende Wettrüsten.
Streitkolben, Kriegshammer, Mordaxt. Alles Waffen, die nicht mehr schneiden sollten, sondern die Kraft des Schlags durch die Platte hindurch übertragen. Ein Kriegshammer mit seinem konzentrierten Spitzaufsatz konnte eine Brustplatte einbeulen und dem Träger schwere innere Verletzungen zufügen, selbst ohne die Platte zu durchschlagen. Und dann gab es natürlich das Langschwert, das immer steifer und spitzer wurde, um in die Lücken der Rüstung gestoßen zu werden. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der in Filmen komplett falsch dargestellt wird. Im echten Kampf gegen einen vollgepanzerten Gegner hat man nicht wild drauf losgehauen. Das bringt nichts. Die Platte lenkt den Hieb ab. Stattdessen hat man das sogenannte Halbschwertfechten entwickelt. Und ja, das klingt erstmal verrückt. Du greifst mit einer Hand an die Klinge. An die Klinge. Hältst das Schwert kurz wie einen Speer und stichst gezielt in die Schwachstellen der Rüstung. Das war die Realität des Plattenkampfes.
Die Fechtbücher des 15. Jahrhunderts. Von Meistern wie Hans Thalhoffer oder dem Italiener Fiore dei Liberi zeigen diese Techniken detailliert. Die Ziele waren immer dieselben. Achselhöhen,
Visierschlitz, die Innenseite der Gelenke, der Hals, die Kniekehlen. Also genau die Stellen, wo die Platten aufeinandertreffen und Lücken entstehen. Und das zeigt auch, wie sich die gesamte Kampfkunst verändert hat. Es ging nicht mehr nur um Schwerthiebe, sondern um Ringen, Hebeln, den Gegner zu Boden bringen und dann mit dem Dolch die Schwachstelle treffen. Der Kampf in voller Platte war vielmehr ein Ringkampf mit Waffen als das, was man aus Filmen kennt. Dann gab es natürlich noch die Belagerungssituation. Und da wurde es richtig gefährlich. Weil bei einem Sturmangriff auf eine Befestigung waren die bestgerüsteten Kämpfer die Speerspitze. Die kletterten als erste die Leitern hoch, unter Beschuss von oben. Siedendes Wasser, Steine, Pfeile. Die Rüstung war einerseits der einzige Schutz, aber gleichzeitig eine enorme Last, wenn du eine Sturmleiter hochklettern musst. Und dann die Fernwaffen. Die Armbrust hatten wir schon. Aber der absolute Wendepunkt in der Kriegsgeschichte waren die Langbogenschützen. Und dafür gibt es kein besseres Beispiel als Agincourt 1415. Die Schlacht, in der Heinrich V. mit seinen erschöpften Engländern das zahlenmäßig überlegene französische Ritterheer geschlagen hat. Und zwar vernichtend. Die Engländer hatten vielleicht 6.000 bis 9.000 Mann, davon rund 5.000 Langbogenschützen. Die Franzosen? Geschätzt 15.000 bis 20.000. Mindestens 2:1 in der Überzahl. Darunter der Kern des französischen Adels in voller Plattenrüstung. Und dann hat es tagelang geregnet. Das Schlachtfeld war aufgeweichter Ackerboden. Knöcheltiefer Schlamm.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und genau da wurde die schwere Rüstung zur Falle. Die französischen Ritter versanken im Morast, kamen völlig erschöpft an der englischen Linie an, nachdem sie hunderte Meter durch den Schlamm gewartet waren. Während die Bogenschützen sie mit tausenden Pfeilen eingedeckt haben. Wer stürzte, konnte in der schweren Rüstung kaum wieder aufstehen. Die Verluste waren, also die Schätzungen gehen auseinander, aber wir reden von mehreren tausend getöteten französischen Rittern und Adligen. Eine der verheerendsten Niederlagen des französischen Rittertums, und sie hat gezeigt, die beste Rüstung der Welt wird nutzlos, wenn das Terrain und die Taktik dagegen arbeiten. Was auch oft unterschätzt wird, ist die reine körperliche Belastung. Selbst ohne Schlachtfeldschlamm war das Kämpfen in voller Platte extrem anstrengend. Die eingeschränkte Sicht durch das geschlossene Visier, die Hitze, die sich im Metall staut, der erhöhte Sauerstoffverbrauch. Studien an modernen Repliken zeigen, dass der Energieverbrauch beim Laufen in Rüstung etwa doppelt so hoch ist wie ohne. Und dazu kommt die psychologische Dimension. Die vergisst man leicht. Aber eine Armee voll gepanzerter Ritter, das war ein einschüchternder Anblick. Das Blitzen des Stahls in der Sonne, das Donnern der Hufe, das metallische Klirren. Für ungepanzerte Fußsoldaten auf der Gegenseite war das ein gewaltiger psychologischer Druck. Viele Schlachten wurden gewonnen, bevor der erste Schwerthieb fiel. Einfach, weil die Gegenseite die Flucht ergriff. Und dann kamen die frühen Feuerwaffen. Und damit war das Wettrüsten letztlich entschieden. Gegen eine Bleikugel half irgendwann keine Platte mehr, egal wie dick oder gut gehärtet. Das war der Anfang vom Ende der klassischen Ritterrüstung als Kriegsausrüstung. Was aber nicht heißt, dass ihre Geschichte damit vorbei war. Die Rüstung hatte ja immer auch eine ganz andere Seite, abseits des Schlachtfelds. Und die ist mindestens genauso spannend.
Die Rüstung war nämlich nicht nur Schutzausrüstung, sie war ein ganzes Kommunikationssystem. Sie erzählte jedem, der den Ritter sah, wer er ist, woher er kommt und was er sich leisten kann. Und dafür war die Heraldik entscheidend. Stellt euch vor, auf dem Schlachtfeld oder beim Turnier stehen 100 Ritter in voller Platte nebeneinander, alle Visiere geschlossen. Du kannst niemanden erkennen. Also hat man Wappen auf Schilder gemalt, die Farben des Familienwappens auf den Waffenrock übertragen und die Helmzier als dreidimensionales Erkennungszeichen genutzt. Die Helmzier konnte ein Tier sein, ein Fabelwesen, ein heraldisches Symbol, oft aus Holz und Leder gefertigt und bemalt. Dazu eingravierte Devisen auf den Rüstungsteilen, also kurze Sprüche oder Mottos. Und die farbliche Gestaltung der Rüstung selbst. Manche wurden gebläut oder geschwärzt, nicht nur zum Rostschutz, sondern als bewusstes Stilelement. Das war im Grunde, naja, mittelalterliches Corporate Design. Und die Heraldik entfaltete ihre volle Wirkung vor allem bei Turnieren. Und Turniere, das war nicht einfach nur ein Kampf zwischen zwei Rittern. Das war ein gesellschaftliches Großereignis, das tagelang dauern konnte. Die frühen Turniere im 12. und 13. Jahrhundert waren regelrechte Massenkämpfe, sogenannte Melees, mit bis zu 200 Rittern pro Seite auf einem offenen Feld. Und drumherum entstand ein ganzer Wirtschaftszweig: Händler, Gaukler, Musiker. Das war so etwas wie eine mittelalterliche Messe mit Kampfprogramm. Und wisst ihr was? Ritter konnten bei Turnieren tatsächlich Reichtum gewinnen. Der besiegte Gegner musste Lösegeld zahlen, seine Rüstung und sein Pferd abgeben. Sir William Marshall, einer der berühmtesten Ritter des 12. Jahrhunderts, hat sein gesamtes Vermögen und seinen Aufstieg praktisch nur durch Turniersiege finanziert. Das war quasi mittelalterlicher Profisport. Und Turniere waren gleichzeitig Heiratsmarkt und politische Bühne. Frauen des Hofes überreichten Preise. Es wurde getanzt, Allianzen geschmiedet. Für junge Ritter war das die Gelegenheit, sich einen Namen zu machen und eine vorteilhafte Ehe anzubahnen. Das hatte echte politische Konsequenzen. Für diese Turniere wurden spezielle Rüstungen gefertigt, deutlich anders als Kampfrüstungen. Turnierrüstungen für die Tjost, also das Lanzenstechen, waren schwerer, oft asymmetrisch aufgebaut, mit massiver Verstärkung auf der linken Seite, weil da der Lanzentreffer kam. Mit Rüsthaken an der Brust, an dem die Lanze aufgelegt wurde, und einer Stechtatsche als zusätzlichem Schild. Und die waren so schwer und unbeweglich, dass Ritter für den Einzug teilweise tatsächlich aufs Pferd gehoben werden mussten. Und das, Leute, das ist der Ursprung dieses Mythos, dass Ritter generell per Kran aufs Pferd gehievt wurden. Das galt nur für die spezialisierten Turnierharnische, nicht für Kampfrüstungen. Wichtiger Unterschied. Und dann gab es die reinen Prunkrüstungen für Paraden und Zeremonien. Nochmal eine ganz andere Kategorie. Goldtauschierung, Ätzungen, Gravuren. Teilweise mit Edelmetallen und Edelsteinen verziert. Die Rüstungen Heinrichs des VIII. Im Tower of London oder die Prunkgarnituren Maximilians des I. in Wien, das sind keine Gebrauchsgegenstände mehr. Das sind Kunstwerke. Übrigens, wenn euch solche historischen Details faszinieren, dann lasst gerne ein Abo da und teilt die Folge. Das hilft mir wirklich, mehr solche Themen aufzubereiten. Wobei man differenzieren muss. Man hört oft, nur Adlige konnten sich Rüstungen leisten. Für die Vollharnische und Prunkstücke stimmt das absolut. Aber in manchen Regionen, besonders in den prosperierenden Handelsstädten Italiens oder der Hanse, konnten sich auch wohlhabende Stadtbürger und Söldnerführer durchaus hochwertige Rüstungsteile leisten. Das war regional sehr unterschiedlich. Und hing von den lokalen Gesetzen ab.
Die Rüstung hat auch ihren Weg in die Kunst und Literatur gefunden. Die illuminierten Handschriften des Mittelalters zeigen Ritter in detaillierten Rüstungsdarstellungen. Der Teppich von Bayeux bildet normannische Reiter in Kettenhemden ab. Und auf Grabmälern findet man lebensgroße Darstellungen des Verstorbenen in voller Rüstung. Als wollte man sagen, dieser Mann war ein Ritter, auch im Tod. In der Literatur war die Rüstung ein mächtiges Symbol. Im Parzival von Wolfram von Eschenbach steht sie für die Reifung des Helden. Der junge Parzival beginnt als naiver Junge und durchläuft einen langen Weg, bis er würdig ist, die Rüstung eines wahren Ritters zu tragen. Das Anlegen wurde in vielen mittelalterlichen Texten als Transformation beschrieben. als zeremonieller Übergang vom Zivilisten zum Krieger. Diese Transformation, die war wirklich rituell aufgeladen. Der Knappe half dem Ritter beim Anlegen, oft wurde gebetet, und jedes Rüstungsteil hatte eine symbolische Bedeutung. Die Kirche hat die Rüstung als Metapher für den christlichen Glauben aufgegriffen, der Ritter als Soldat Christi, die Rüstung als spiritueller Schutz gegen das Böse. Die Rüstung war eben so viel mehr als nur Metall. Identität, Kommunikation, Kunst und Glaube in einem. Und wenn man sich vor Augen führt, wie viel Zeit, Geld und handwerkliches Können in jeder einzelnen steckte, dann versteht man auch, warum sie so einen besonderen Stellenwert hatte. Und jetzt räumen wir mal mit ein paar hartnäckigen Mythen auf. Weil wenn es ein Bild gibt, das sich in den Köpfen festgesetzt hat, dann ist es der unbewegliche Ritter, der hilflos wie ein Käfer auf dem Rücken liegt und nicht mehr aufstehen kann. Und das ist einfach falsch. Den Kranmythos haben wir ja schon eingeordnet. Das bezog sich ausschließlich auf die extrem schweren Turnierharnische. Aber der Immobilitätsmythos hält sich noch hartnäckiger. Die Realität? Sieht komplett anders aus.
Eine vollständige Plattenrüstung des 15. oder 16. Jahrhunderts wog in der Regel zwischen 20 und 25 Kilogramm. Klingt erstmal viel. Aber dieses Gewicht verteilte sich über dem gesamten Körper. Nicht alles hängt an den Schultern wie bei einem Rucksack, sondern die Last liegt auf den Hüften, auf den Schultern, auf den Beinen, überall gleichzeitig. Das Skelett trägt das Gewicht, nicht die Muskulatur allein. Und jetzt kommt der Vergleich, der die meisten Leute überrascht. Ein moderner Infanterist trägt heute routinemäßig 30 bis 40 Kilogramm an Ausrüstung. Schutzweste, Helm, Munition, Funkgerät, Wasser, Verpflegung. Das ist mehr, als ein mittelalterlicher Ritter auf sich hatte. Und die marschieren damit kilometerweit. Die Universität Leeds hat das in einer Studie aus 2011 sehr eindrucksvoll gezeigt. Die haben Probanden in Nachbildungen von Rüstungen des 15. Jahrhunderts auf Laufbänder gestellt und den Sauerstoffverbrauch gemessen. Die Repliken wogen zwischen 30 und 50 Kilo, also deutlich schwerer als die typischen 20 bis 25 Kilo von echten Feldharnischen. Und die Ergebnisse? Energieverbrauch beim Gehen lag etwa beim Doppelten im Vergleich zu ungerüstet. Beim Laufen ungefähr das 1,9-fache. Das ist erheblich, keine Frage. Aber es zeigt eben auch, man konnte in der Rüstung laufen. Das Hauptproblem war nicht die Beweglichkeit, sondern die Atemfunktion. Die Brustplatte schränkt die Lungenausdehnung ein. Dadurch atmet man flacher und schneller. Und das erklärt auch, warum die körperliche Fitness so entscheidend war. Ein Ritter begann seine Ausbildung als Page mit 7 oder 8 Jahren, wurde dann zum Knappen, trainierte über Jahre hinweg systematisch. Reiten, Waffentraining, Ringen, Laufen in schwerer Ausrüstung. Das war kein Hobby, das war ein Vollzeitberuf. Und die Fechtbücher zeigen Techniken, die enorme Körperbeherrschung erfordern. Sprünge, schnelle Richtungswechsel, Würfe, in voller Platte. Die Rüstung bestand ja aus Dutzenden Einzelplatten, die über Scharniere und Lederriemen verbunden waren. Das war kein starrer Metallkasten.
Die Ellbogenkacheln, die Kniebucke, die überlappenden Lamellen an Bauch und Hüfte. Alles so konstruiert, dass man sich bücken, drehen und die Arme frei bewegen konnte. In mittelalterlichen Anschriften wie den Froissart-Chroniken sieht man Ritter bei Belagerungen Leitern hochklettern. Und zeitgenössische Texte erwähnen auch Rennen und Springen in Rüstung. Moderne Rekonstruktionen zeigen sogar, dass man damit Rad schlagen kann. Das ist zwar historisch nicht bildlich belegt, aber es unterstreicht die erstaunliche Beweglichkeit. Und das hängt auch mit der Maßanfertigung zusammen, die bei hochwertigen Rüstungen Standard war. Der Plattner hat nicht einfach Standardgrößen gefertigt. Der hat den Ritter vermessen, dessen Proportionen aufgenommen und dann jedes einzelne Teil individuell geformt. Und nicht nur nach Körpermaßen, sondern auch nach Kampfstil, Ein Ritter, der hauptsächlich zu Pferd kämpfte, brauchte eine andere Konfiguration als einer, der bevorzugt zu Fuß focht. Berittener Kampf? Längere Schößchen zum Schutz der Oberschenkel im Sattel, andere Gewichtung am Oberkörper. Fußkampf? Tendenziell leichter an den Beinen, mehr Bewegungsfreiheit in der Hüfte. Und über die Jahre konnte die Rüstung angepasst werden. Teile ausgetauscht oder verändert, wenn sich der Körperbau des Trägers veränderte. Aber jetzt müssen wir auch ehrlich über die echten Nachteile sprechen. Weil die gab es natürlich. Das eingeschränkte Sichtfeld bei geschlossenem Visier war ein reales Problem. Du siehst durch schmale Sehschlitze und musst den ganzen Kopf drehen, um die Seite zu checken. In der Hektik eines Kampfes konnte das gefährlich sein. Und die Hitze. Stahl in der Sonne wird unerträglich heiß. Selbst mit dem Gambeson als Polsterung darunter, im Sommer eine echte Belastung. Und dann das An- und Ablegen. Ein vollständiger Harnisch brauchte die Hilfe eines Knatten und dauerte eine Viertelstunde bis 20 Minuten.
Ein strukturierter Prozess. Jedes Teil in einer bestimmten Reihenfolge. Erst die Beine, dann der Torso, Arme, Handschuhe und als letztes der Helm. Und wenn du unterwegs zur Toilette musstest, naja, das war ein Abenteuer für sich. Aber im Kern bleibt die Erkenntnis, die Ritterrüstung war ein erstaunlich durchdachtes System, weit beweglicher und praktischer, als Hollywood uns glauben lässt. Individuell gefertigt, perfekt auf ihren Träger abgestimmt. Und genau diese Kombination aus Funktion und Faszination ist der Grund, warum die Ritterrüstung bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat. Und diese Begeisterung spürt man auch heute noch überall. Die Ritterrüstung ist absolut nicht verschwunden. Sie lebt in ganz verschiedenen Formen weiter. Der erste Ort, wo du das spürst, sind die großen Museen. Wer einmal vor einer originalen Rüstung Heinrichs des VIII. Im Tower of London gestanden hat oder vor den Prunkgarnituren Maximilians des I. In Wien, der versteht sofort, warum diese Objekte so fesseln. Das sind keine toten Artefakte hinter Glas, da steckt die Geschichte eines Menschen drin, seine Körpermaße, sein Geschmack, sein Rang. Das Metropolitan Museum in New York hat eine der umfangreichsten Rüstungssammlungen der Welt. Rund 14.000 Objekte, von der Antike bis zur frühen Neuzeit, aus Europa, Asien, dem Nahen Osten. Da kann man ganze Nachmittage verbringen und kommt immer noch nicht durch. In Deutschland lohnt sich das Deutsche Historische Museum in Berlin für einen guten Überblick. Und die Rüstkammer in Dresden ist auch beeindruckend. Wer in Europa unterwegs ist, das Musée de l'Armée in Paris oder die Wallace Collection in London. Absolute Pflicht für jeden, der sich für dieses Thema begeistert.
Aber Museen sind nur die eine Seite. Die andere, und die finde ich fast noch spannender, ist die lebendige Szene. Im Reenactment gibt es heute Rüstungsschmiede, die mit traditionellen Techniken arbeiten und historisch möglichst genaue Repliken fertigen. Einige arbeiten wirklich mit sehr historischen Methoden, viele nutzen aber auch moderne Stähle und Werkzeuge. Maßanfertigung ist bei hochwertigen Stücken üblich. Eine maßgefertigte Vollrüstung von einem guten Plattner kann mehrere Monate Arbeit bedeuten. Und das Ergebnis ist dann eine Rüstung, die man wirklich tragen und darin kämpfen kann. Das ermöglicht Historikern und Enthusiasten, die praktische Seite zu erforschen. Wie fühlt es sich an, in voller Platte zu marschieren? Wie kämpft man damit? Wie schnell bist du erschöpft? Das sind Fragen, die man nur mit einer echten Replik beantworten kann. Und dann gibt es natürlich die Lab-Welt. Da gelten ganz andere Anforderungen. Sicherheit und Tragekomfort über Stunden. Die Rüstungen müssen leichter sein, keine scharfen Kanten. Genug Bewegungsfreiheit für manchmal tagelange Veranstaltungen. Und anders als im Reenactment sind beim LARP auch Fantasy-Designs willkommen. Elfische Rüstungen, orkische Panzerung, alles ist möglich. Und die Rüstung hat natürlich auch die Popkultur erobert. In Fantasy-Filmen und Serien ist der gepanzerte Ritter ein Dauergast. Videospiele wie Dark Souls oder Elder Scrolls haben ganze Rüstungssysteme, wo du deine Ausrüstung Stück für Stück zusammenstellst. Und wenn man es zu Ende denkt, ist Iron Man im Grunde auch nichts anderes als ein Ritter in einer hochmodernen Rüstung. Was zeigt, wie tief dieses Konzept in unserem kulturellen Bewusstsein verankert ist. Die Idee, sich eine Schutzhülle anzulegen und dadurch stärker zu werden, die ist universell. Das fasziniert uns seit Jahrhunderten und wird es wohl auch weiter tun.
Und wenn man zurückblickt auf alles, was wir heute besprochen haben, von den ersten Kettenhemden aus tausenden ineinander verflochtenen Ringen, über die graduellen Verbesserungen mit einzelnen Plattenteilen, bis hin zum Vollharnisch des 15. Jahrhunderts mit seinen über 200 Einzelteilen. Diese Entwicklung ist nicht nur eine technologische Leistung, sie erzählt die Geschichte einer ganzen Epoche, von Schmieden, die ihr ganzes Leben diesem Handwerk widmeten, von Rittern, für die die Rüstung Identität, Schutz und Vermächtnis in einem war, und von einer Gesellschaft, die in diesen Stahlhüllen ihren Geist und ihre Werte gespiegelt hat. All das zeigt, dass diese Ausrüstung weit über ihren reinen Nutzwert hinausging. Sie vereinte höchste Handwerkskunst mit Status und purem Überlebenswillen. Und genau deshalb fasziniert sie uns bis heute. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, euch hat dieser Ritt durch die Geschichte der Ritterrüstung genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn euch das Thema begeistert hat, dann schaut mal auf battlemerchant.com vorbei. Da findet ihr nicht nur ein riesiges Sortiment rund um Rüstungen und mittelalterliche Ausrüstung, sondern auch im Blog noch viele weitere spannende Themen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.